Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen jetzt ganz herzlich bei uns im Studio Frido Hoberger vom Zeicheninstitut der Uni Tübingen. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Gerne doch. Wir haben ja auch mitbekommen, wie viele andere die Zeitung lesen, dass das Zeicheninstitut Tübingen von Kürzungen bedroht ist oder nicht nur bedroht, sondern betroffen. Mhm. Wie kam das alles? Warum kürzt man Ihnen? Was kürzt man Ihnen?
Genau, ich muss erst mal sagen, was das Zeicheninstitut überhaupt ist.
Also können
es ist
so ein,
ja, Bestandteil des Studium Generale, und wir haben zwischen 15 und 20 Kurse im Angebot: Zeichnen, Malen, Fotografie, plastisches Gestalten, und machen auch Führungen durch die Ausstellungen in der Kunsthalle, Vorträge, Kontakte zu regionalen Künstlern und versuchen einfach auch ein bisschen eine Brücke zur Stadt zu sein, kulturelles Leben, Uni und Tübingen Stadt zu verknüpfen. Und wir haben zwei Räumlichkeiten, eine wunderschöne Räumlichkeit unter dem Dach, im Sommer sehr warm, aber ein tolles Licht, also das Licht rieselt durch die Glasdecke und es hat wirklich noch den Charme der Jahrhunderte. Denn das Zeicheninstitut ist sage und schreibe 230 Jahre alt. Die zweite Räumlichkeit befindet sich als Pendant zum Dach im Keller der alten Physik. Und da sind die Bereiche Keramik, nicht zu verwechseln mit Töpferkursen meines Erachtens, denn das geistert jetzt so ein bisschen rum, so ein bisschen, weil das finde ich ein bisschen abschätzig, wenn man es sagt. Unter Keramikkurse versteht man doch nochmal gewisse Professionalität, zum Beispiel auch der Nachbau von Gefäßen, die sich an der Universität in der Sammlung auf Schloss Hohentiebingen befinden. Und dann Aktmodellieren. Dann haben wir noch einen Malkurs, experimentelle Maltechniken. Und zwei sehr anspruchsvolle künstlerische Fotografiekurse, sowohl im Digital- als auch im Analogbereich. Hinzu kommen dann noch Workshops. Wir haben eine sehr interessante Künstlerin aus Frankfurt, die nach Frankfurt gezogen ist und die sehr schöne Sachen und Projekte macht. Also, und dieses, wie man vielleicht auch in der Zeitung gelesen hat, ist jetzt natürlich ja in Gefahr geraten, beziehungsweise eigentlich meines Erachtens schon entschieden. Wir müssen zum Ende des Semesters dort raus, und das bedeutet, ohne dass die Universität am Anfang zumindest Ersatzräume in Aussicht gestellt hat. Und daraufhin haben wir uns ein bisschen auf die Hinterbeine gemacht und über eine Mitarbeiterversammlung und Einschalten des Astas, das ist eine Selbstverständlichkeit, weil die für mich auch fürs Zeicheninstitut einen Teil finanzieren, und haben dann natürlich den Kontakt zur Hochschulleitung gesucht und haben da unser Anliegen vorgetragen. Daraufhin gab es immerhin mal eine Suche, denn die Uni belegt ja viele Gebäude, wobei man sagen muss, dass die alle Gebäude der Stadt, die der Uni zugeschlagen sind, nicht der Uni gehören, nicht dass da Missverständnisse entstehen, denn die Gebäude gehören dem Land. Aber das ist ganz schwierig in dieser Seminarstruktur, die die Uni hat, einen Werkraum zu bekommen, den man auf Dauer belegen kann. Ich sehe die Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass die Uni mit 27.000 Studierenden wenigstens das Niveau eines Werkraums bereitstellen könnte, so wie es jedes Gymnasium hat.
Welche Anforderungen muss der Werkraum denn haben? Was ist daran so anders, was Sie brauchen, als das, was die...
Wir haben Drehscheiben, wie Skulptur muss man mal stehen lassen können. Da unten in dem Keller war es halt toll, dass man auch mal zwischen den Vorlesungen rein konnte und da weiterarbeiten konnte. Und dass man also die Sachen nicht dauernd wegräumen muss, damit so ein bisschen eine Ateliersituation entsteht.
Und diese Kündigung quasi wurde einfach ausgesprochen und nicht mit Ihnen abgesprochen?
Nee, also ich habe eine sehr dürre Mail vom Baudezernat bekommen, dass die Räume zum Ende des Semesters ersatzlos gestrichen werden. Obwohl ich in informellen Gesprächen schon zuvor eigentlich Hoffnung geschöpft hatte, weil man mir da sagte, man bemüht sich zumindest, wurden auch zwei konkrete Orte genannt. Das war dann aber auf einen Schlag weg. Insofern war ich sehr überrascht zum Ende des Semesters. Das hat ja Folgen, denn wir haben ja einen Kursleiterinnen und Kursleiter Stamm, den man über mehrere Jahre ja aufbaut, und wir haben ein tolles Niveau, und das tut weh dann, denn die müssen ja auch ihre Berufsplanung machen und gucken, wie sie zu ihrem Einkommen kommen.
Zum Ende des Semesters heißt jetzt?
Ja. Ich weiß nun nicht, ob das in irgendeinem bedeutungsvollen Zusammenhang steht, aber die Bauarbeiten, die da noch gemacht werden müssen, haben vorgestern angefangen. Wir sind nicht einmal dazu gekommen, unsere Geräte wegzuräumen. Denn dann wird irgendeine provisorische Heizung gelegt, um den Hörsaalraum im Winter bei einer bestimmten Temperatur zu halten. Also über den Kellern ist ein historisch denkmalgeschützter Hörsaal.
Und der,
wobei noch nicht entschieden ist, ob dieser Hörsaalanbau nun tatsächlich abgerissen wird oder nicht. Also ich hoffe, dass es ein Missverständnis ist, dass zwischen dem Landesamt für Vermögen und Bau und der Uni, dass daran liegt. Auf jeden Fall waren wir gestern ziemlich schockiert, dass, wie gesagt, die ganzen Arbeiten, die ganzen Fotos sind eigentlich hin, wenn da der Bauschutt drauf liegt. Und es war eigentlich abgemacht, dass man zu Ende der Semesterferien beginnt. Mag aber auch daran liegen, dass dieses Jahr das Sommersemester eine Woche länger geht als üblich.
Aber das kann man ja schon fast als Affront sehen, oder?
Tja, ich finde es auch hart.
Und was machen Sie jetzt mit den Sachen, die dann kaputt sind?
Wir werden gucken, dass man so gut wie möglich, die kann man wieder ausdrucken, die Fotos kann man Gott sei Dank wieder ausdrucken. Heute Nachmittag räumen wir ein paar Geräte nach oben, die also nicht so sehr leiden dürfen.
Was heißt
zum Beispiel dann, Laserdrucker oder sowas.
Was heißt dann jetzt nach oben? Wo lagern Sie die Sachen dazwischen? Weil benutzen können Sie es ja erstmal jetzt nicht.
Doch, diesen Drucker können wir schon benutzen, und wir sind ja geübt im Improvisieren. Wir bestehen ja nur aus Improvisation.
Was heißt das?
Wir haben eine nicht vergleichbare Struktur wie in der Schule beispielsweise oder an anderen Hochschulen, einer pädagogischen Hochschule. Denn wir sind ja kein Studienfach. Wir sind Bestandteil des Studium Generale, und da sind wir natürlich marginal und in der Prioritätenliste der Universität wahrscheinlich ganz, ganz unten, ganz weit unten.
Und damit kann man keine Exzellenzinitiative gewinnen oder was?
Aber das wäre natürlich mein Wunsch, gell? Ich finde manchmal, man müsste eigentlich sagen, das ist doch eine unglaubliche Chance, dass es die Kunst an der Universität mit einer solchen Tradition gibt. Und ich würde es auch ungern nur jetzt auf das Zeichnen und Malen beschränken, sondern eben auf das Plastizieren, auch auf das Bildhauern. Also ich träume davon, dass wir ein richtiges Schaufenster in einer neuen Mensa hätten, wo wir unsere Arbeiten zeigen könnten oder wo die Leute vielleicht sogar während der Pausen hingehen könnten und weiterarbeiten könnten. Also das fände ich schön. Das wäre Urbanität in meinen Augen, so dass wir uns nicht in Kellern und Nischen, so sehr ich Nischen mag, verstecken müssen.
Wie ist denn so über die Jahre das Verhältnis dann gewesen zur Unileitung? Was gab es denn da?
Gut, wohlwollend, freundlich. Das, klar. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Ja, wohlwollendes Desinteresse irgendwo, klar.
Man hat sie machen lassen in ihrer Nische.
Und das ist auch wunderbar. Also da muss ich sagen, bei dem ganzen Streit muss man natürlich wirklich dankbar sein, dass die Universität sich uns leistet. Sicher, man kann das noch in einen ganz anderen Legitimationszusammenhang dann stellen, warum man es für notwendig erachtet. Aber immerhin gibt's das schon so lange. Und es ist zwar ein hässliches Wort, aber fällt mir nur das Alleinstellungsmerkmal sozusagen ein. Denn außer Berlin ist mir gar nicht bekannt, dass es noch Zeicheninstitute gibt. Vielleicht verbunden mit Architekturstudium.
Also ganz exklusiv.
Ja, ganz exklusiv, aber auch ein wichtiger, notwendiger Ausgleich. Im Zeicheninstitut bekommen wir ja auch die Rückseite der Universität mit, nicht nur die exzellente Fassade. Die Studierenden leiden zunehmend unter dem Druck. Die Versagensängste steigen. Ich habe herzzerreißende Mails, in denen dann steht, ohne das Zeicheninstitut hätte ich mein Vorphysikum nicht geschafft. Es war der einzige Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe. Die Studierenden werden ja sehr getrichtert, zunehmend, alles ist strukturiert. Es gibt immer weniger Freiräume. Der Zeitdruck ist groß. Und das sehe ich im Zeicheninstitut eine ganz, ganz wichtige Ausgleichsfunktion.
Also ist quasi eine Art von Therapie dann?
Ja, wobei ich mir den Schuh nicht anziehen kann, da ich mich dann professionell nicht auskenne. Aber ich würde sagen, sie sind schon sowas wie ein therapeutischer Zusammenhang, einfach weil es eine persönliche Zuwendung gibt und die Studierenden auch selber eine Sprache entwickeln können, mit der sie sich zum Ausdruck bringen können, ohne dass sie gleich bewertet wird. Wir sind einfach daran interessiert, dass die individuelle Möglichkeit, die die Leute haben, sich in einem freien Raum weiterentwickeln kann. Und das halte ich für Persönlichkeitsbildung. Und ich weiß eigentlich nicht, wo das noch stattfindet. Vielleicht Studio, natürlich in den anderen Studio für Literatur und Theater. Und deswegen halte ich das so für das Menschsein einfach ganz, ganz, ganz wichtig. In so einer großen, komplexen Institution vielleicht einfach um auch freundlicher zu leben. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, die Vorstellung, mal von einer Richterin oder einem Richter abgeurteilt zu werden, ja, die ist furchtbar, aber es wäre mir lieber, der oder die könnte dann zeichnen und malen oder singen oder irgendwas. Oder nehmen Sie im medizinischen Bereich. Also ich würde lieber bei jemandem unters Messer, der ausgeglichen ist in seiner Persönlichkeit und ein kulturelles Interesse hat, also wo einfach ein kommunikativer Kontext, ein informeller Kontext entsteht.
Man hat ja eigentlich den Eindruck, solche Sachen kommen gerade bei der heutigen Hochschulbildung viel zu kurz. Solche Werte wie Persönlichkeitsbildung stehen ja eigentlich immer nur zwischen den Zeilen oder wenn es so einen Freiraum gibt. Wie lässt sich sowas überhaupt in Studium der Medizin oder auch in anderen sehr verschulten Studiengängen, wie kann man sowas da überhaupt dann institutionalisieren?
Ja, eben durch solche Zwischeninstitutionen. Also wenn Sie bei uns mal eine Bildbesprechung erleben würden, das sieht so aus, dass die das dann sehr schön untereinander machen und auch sehr vorsichtig und gleichzeitig konstruktiv die einzelnen Zeichnungen oder Malereien besprechen. Das hat so ein hohes Maß an Intensität, weil man eben an dieser individuellen Äußerung entlang geht und dann auch beispielsweise natürlich schnell Beziehungen zur Kunstgeschichte entwickeln kann, zu Malern, die in einer ähnlichen, oder Malerinnen, die in der, die ähnlich arbeiten. Also auf die Art und Weise kann man auch gleichzeitig viel vermitteln. Also insofern würde ich sagen, erinnert es eher an das Prinzip der teilnehmenden Kommunikation oder Interaktion als jetzt an eine Therapiesitzung oder sowas. Aber ich habe aus Spaß, was heißt aus Spaß natürlich, als rhetorische Figur jetzt einfach, um mal ein bisschen auf die Pauke zu hauen, zu sagen, Mensch, ihr spart doch auch an uns, da wir diesen Druck doch ein Stück weit auch mildern, Therapeuten, die 3 ist für mich eine symbolische Zahl und es ist eigentlich auch eher ein bisschen überzogen natürlich, aber ich finde, da ist was dran. Man muss auch nicht alles regeln, strukturieren, anmelden, Sprechstunde, sondern eigentlich Oasen schaffen, wo man einfach hingehen kann. Also am schönsten wäre eine offene Atelier-Situation, wo man dann einfach hingehen kann, dort weiterarbeiten kann, eine nette Beratung bekommt, Gleichgesinnte trifft. Also das, so, was so die Low-Budget-Gruppen so untereinander ja auch eine Zeit lang hinbekommen. Aber das darf dann eine gesicherte Struktur haben, weil die Fluktuation ja inzwischen auch viel größer ist an der Universität. Die Leute verschwinden ja ganz schnell wieder.
Zeicheninstitut als Freiraum- und Auffangbecken.
Als eine Art Treffpunkt, würde ich sagen. Aber wir haben auch so ein bisschen eine Szene natürlich, beispielsweise beim Aktzeichnen treffen sich viele.
Was kommen denn für Leute und wer nutzt das Angebot? Sind da alle Fakultäten vertreten?
Alle Fakultäten, alles ob Mediziner, Betriebswirtschaftler, Juristen, wir hatten schon alle Fakultäten. Und man muss ja auch sehen, das sind oft junge Menschen, die sehr intelligent, sehr begabt, sehr mehrfach begabt sind. Und sie tun natürlich recht, sage ich mal, etwas zu studieren, was ihnen später vielleicht einfach mal es ermöglicht, mal Familie zu haben oder wie auch immer. Also ich rate so sehr davor ab, zu schnell jetzt in so einen künstlerischen Bereich zu gehen, weil es einfach ein hartes Brot ist. Da muss man dann auch bereit sein, sozusagen seinen Alltag als Taxifahrerin oder Taxifahrer zu verdienen. Da muss man schon auch bereit sein, Opfer zu bringen. Und viele dieser Studierenden haben einfach so eine musische Begabung. Und ich finde es ganz, ganz schade, wenn die verkümmert. Ich glaube auch nicht, das ist so das Drama des begabten Kindes, das nie zum Ausdruck im Laufe seines Lebens kommt. Und das finde ich furchtbar. Und das auch noch in unserer Zeit, wobei ich also nicht technikfeindlich sein möchte. Ich habe ja auch einen Computer und gehe gern damit um. Aber wenn sich das Ganze nur noch auf die Tastatur beschränkt, die Gestaltungsmöglichkeit, dann ist das zu wenig, finde ich. Also da gehört meines Erachtens Zeichnen, plastisches Gestalten, Schreiben, Singen, all diese Dinge gehören dazu, dass das nicht mehr nur reproduziert aus zweiter Hand als ständiger Konsument in einer permanenten Anpassung funktioniert, ausgeglichen vielleicht durch irgendwelche Hypes, dann bei denen dann abgefeiert wird. Das stelle ich mir eigentlich nicht so vor. So, da haben wir, finde ich, im Zeicheninstitut auch einen Bildungsauftrag dann.
Haben Sie es trotzdem schon mal erlebt, dass Sie jemand dann quasi durch die Arbeit im Zeicheninstitut sein Studienfach gewechselt hat und auch in die künstlerische zur Kunst gegangen ist?
Ich würde mal sagen, das sind manchmal fünf bis zehn pro Semester fast. Gell? Ja. Also wir haben eine relativ hohe Erfolgsquote, was die Weiterbewerbung dann an Akademien anbelangt, zum Beispiel im Fach Kunsterziehung. Das halte ich auch dann für vernünftig. Also wenn jemand freie Kunst studiert, der muss schon, finde ich, ein gutes Stehvermögen haben. Aber auch das kommt vor. Also wir sind kein Durchlauferhitzer in dem Sinn, aber doch ein Vorbereiter. Wir haben auch einen donnerstags zweistündigen Termin, bei dem die Studierenden ihre Arbeiten zeigen können und besprochen haben können. Also so eine inhaltliche, ich würde mal sagen, Intensität haben wir natürlich, klar. Obwohl wir auf der anderen Seite natürlich im Unterschied zu einem Studium mit Studienordnung natürlich immer wieder von vorn anfangen müssen. Das ist ja fast jedes Semester, klar. Also insofern kann man das nicht unbedingt mit einer Kunstakademie vergleichen. Aber da gibt es doch so viel Spielraum, dass man dann, oder wenn Sie dann bei Einzelnen mitkriegen, dass da wirklich was da ist und dass da auch ein ernsthaftes Interesse da ist, dann kann man da auch durchaus mal sagen wir mal, was fordern. Und da entwickeln sich auch Leute. Das ist sehr schön für mich,
dann
das zu sehen.
Schmeißen die Jura hin und gehen auf die Kunstakademie.
Also das machen wahrscheinlich nur diejenigen, die aus Verlegenheit Jura studiert haben. Also ich habe auch so eine Berufsvorstellung aufgrund meiner eigenen Biografie, dass ich es für sinnvoll halte, möglichst bald das zu machen oder das zu probieren, was einem wirklich Spaß macht im Leben. Und dann kann man immer noch gucken, wenn das nicht gelingt, dann in einem bestimmten Zeitraum, dass man noch was anderes versucht. Aber umgekehrt ist es nämlich viel schwerer, dann wieder rauszukommen, wenn man praktisch so zu früh die Kompromisse macht. Also wäre mal das Resultat meiner Lebenserfahrung.
Friedo Hoberger vom Zeicheninstitut der Uni Tübingen über seine Biografie, seinen Weg zum Zeicheninstitut, da reden wir gleich nach der nächsten Musik. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast Friedo Hoberger vom Zeicheninstitut der Uni Tübingen. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Zu dem
Was Beruf? Sie dort machen? Was, Sie sind lange Zeichenlehrer.
Geschichte. Ne? Ja, ich bin wirklich Zeichenlehrer, würde ich mal sagen. Und ein lang Ausgebildeter.
Das heißt, Sie waren ein Langzeitstudent.
Ja, früher, das kann man sagen. Die Semesteranzahl verrate ich mal lieber nicht. Aber mit dem Masterstudium wäre das nicht zu machen gewesen. Ja. Also ich komme aus einem Elternhaus, in dem die Kunst keine Rolle spielte. Und trotzdem hat es mich immer irgendwie interessiert. Ich habe mit 13, 14, 15, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, es wurde von der Landesregierung damals also in der Schule so Mappen mit Kunstdrucken immer ausgegeben. Und die fand ich immer irgendwie interessant und habe die anstelle der Bravo-Seiten an die Wand gehängt. Und es hat mich immer interessiert. Nach der Schule wollte ich dann an Kunst studieren, aber meine Eltern haben das natürlich strikt abgelehnt. Das war einfach nicht für sie vorstellbar. Und dann habe ich meinen ersten Kompromiss gemacht und bin an eine pädagogische Hochschule in Reutlingen, die ich allerdings sehr toll fand, habe dort das Fach Kunsterziehung als Hauptfach genommen und anschließend noch Diplompädagogik hier auch an der Uni mit studiert, auch mit dem Fach Kunsterziehung, Didaktik des Faches Kunsterziehung, war dann 5 Jahre hier in der Gesamtschule als Kunsterzieher tätig. Und dann bin ich danach selber an die pädagogische Hochschule als Dozent gekommen und die wurde dann geschlossen damals. Und da habe ich entschieden im Alter von 34 doch nochmal an die Kunstakademie Stuttgart zu gehen und dort zu studieren. Das hat Gott sei Dank geklappt und das war einfach mein Lebenstraum und da war ich dann nochmal eine ganze Weile und habe dort auch freie Malerei studiert. Und das war einfach toll. Da waren wir mal so im Olymp und ich fand es also einfach wunderbar mit den Kollegen dort. Und das war einfach die Hauptsache dann. Und wir waren sogar so eifrig, dass wir heimlich an den Wochenenden durch offengelassene Fenster eingestiegen sind, dass wir da auch malen konnten.
Total motiviert und erfüllend und ja. Lebenssinn und Inhalt in einem. Mhm.
Ja, und dann wurde eben diese Stelle frei und ich habe mich darauf beworben, habe sie beim ersten Mal nicht bekommen. Dann hat aber die, was ich sehr traurig fand, und dann hat aber die Kollegin nach, glaube ich, 2, 3 Jahren das Handtuch geworfen, weil das ist keine leichte Stelle. Und dann gab es nochmal eine Bewerbung und da hat es dann geklappt. Und das fand ich natürlich wunderbar.
Was zählt da alles zu Ihren Aufgaben?
Zu meinen Aufgaben zählt natürlich ein Programm zu erstellen, selber dort zu unterrichten. Also ich mache etwa 4 Kurse zum Porträtzeichnen, Aktzeichnen, weil es einfach sehr beliebte Kurse sind. Und dann Dienstagnachmittags. Während des Semesters mache ich jedes Semester was Neues. Das kann Wortbild sein oder Farbe praktische Farbkomposition und so. Also jedes Semester was anderes, sonst wird es ja auch zu langweilig. Und donnerstags machen wir dann noch Großformatik, figürliche Malerei. Bei mir. Insgesamt sind es ja noch 10 Kursleiter, die da beteiligt sind. Meistens regionale Künstler, die alle in der Regel eine Ausbildung an der Kunstakademie haben. Zum Beispiel Ölmalerei oder künstlerische Fotografie. Also dass wir hier, finde ich, kann man schon mit einem gewissen Stolz sagen, so eine kleine Kunstschule implantiert haben an der Uni.
Eine Festanstellung und der Rest läuft über Honorar.
Ja, das ist natürlich hart. Das finde ich auch. Das wäre auch wünschenswert, dass man in einem Art Department, weil es wäre vielleicht eine ein bisschen schickere Bezeichnung, da müsste es zum Beispiel auch Werkstattleiter geben oder noch andere festbestallte Künstler. Und das wäre ausbaufähig, finde ich. Und so machen wir jetzt gerade die gegenteilige Erfahrung. Wir haben immer irgendwie versucht, mit dem Minimum an Etat, das sind, das kann ich ruhig hier sagen, glaube ich, 11.600 Euro, die wir an Mittel zur Verfügung haben pro Jahr. Und es sind zwei Semester, jeweils 10 Lehraufträge, da bleibt nicht mehr viel. Also das ist verschwindend gering in dem Sinn. Und wir haben immer quasi da damit improvisiert und diese Kellerräume, die waren ja auch, sagen wir mal, marode, aber die wurden selber hergerichtet von den Kursleitern und den Studierenden und da entstand sowas wie eine kleine Szene. Ich muss allerdings dazu sagen, als die Visite, die da unten die Räume mal angeschaut hat, gesehen hat, dass da Brennöfen sind, die allerdings vorher technisch ganz normal genehmigt waren, da sind die wahrscheinlich schon erschrocken. Und das Hauptargument ist von dieser Seite natürlich auch, dass dem heutigen Ansprüchen des Brandschutzes da nicht Genüge geleistet wird. Aber wir würden auch aufs Brennen zur Not verzichten. Das sollte also nicht der Knackpunkt sein. Aber wie gesagt, die Sache ist ja gelaufen, die Räume sind weg. Und es ist ganz, ganz schwierig, an einer Hochschule Räume, die verloren gegangen sind, irgendwie wieder herzukriegen. Und unsere Bitte ist einfach die, dass man dann doch noch vielleicht nach Ersatzräumen schaut.
Hoffen wir mit Ihnen und schaffen hier die Öffentlichkeit. Sie haben gerade gesagt, Art Department wäre Ihnen lieber. Klingt Zeicheninstitut, klingt das zu antiquiert oder verstaubt?
Nö, Zeicheninstitut. Ja gut, wobei das Zeicheninstitut sich natürlich jetzt auf das Zeichnen beschränkt. Aber ich glaube, mit einem zeitgenössischen Kunstanspruch wäre es überlegenswert.
Unter Zeicheninstitut ist ja jetzt auch schon unter dem quasi Mantel auch Ölmalerei und ja, Keramik dabei gewesen. Nee,
war es ja schon immer, im Grunde genommen. Also das ist halt ein Etikett.
Und ein Etikett mit Tradition.
Ja.
Seit wann gibt es das Zeicheninstitut?
Also,
200 irgendwas,
ja. Also ich habe auch Aufsätze, in denen steht, dass es zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird, 1770, das sind dann etwa 230 Jahre. So, das hat schon eine große Tradition, denn das gehörte einfach dazu, war bestimmt auch eine Form, sagen wir mal, der Erkenntnis, etwas festhalten zu können. Das Zeichnen hat ja was ganz Wunderbares eigentlich. Also wenn Sie in die Ferien fahren und Sie machen Skizzen von Ihren Urlaubsszenen, dann werden Sie das ganz anders verinnerlichen. Oder wenn Sie ein Stillleben zeichnen, dann gewinnt man durch das lange Hinschauen während der zeichnerischen Tätigkeit natürlich ganz andere Eindrücke. Und dieses Entschleunigen, dieses konzentrierte Verschmelzen mit dem, was man da zeichnet, öffnet sich eine ganz andere Erlebniswelt. Und das darf man nicht unterschätzen in unserer schnelllebigen Zeit.
Das Gegenstück dann zu dem Datenmüll auf den ganzen Digitalkameras.
Ja, klar, weil das ist tatsächlich ein Einschmelzen dann auf das Wesentliche. Und es ist ja beglückend, wenn Sie dann später, Jahre später, Ihre Sachen, die Sie mal da vor längerer Zeit gemacht haben, in einem Skizzenbuch wiederfinden. Das funktioniert ja schon bei der Fotografie, aber wenn Sie das auch noch selber interpretieren und selber gestalten, ist das, finde ich, ein Zunahme an Lebensqualität.
Bei mir war es so, ich war im Kunstunterricht immer eher schwach, also hatte kein Händchen dafür. Mhm. Kann jetzt trotzdem jeder eigentlich zu Ihnen kommen und Sie machen aus dem dann einen begnadeten Zeichner, vielleicht nicht, aber
ja.
Das kann sich im Prinzip jeder antrainieren, auch so ein bisschen die Techniken oder was muss man mitbringen? Vielleicht.
Interesse. Also Interesse und etwas Geduld. Und auch, sagen wir mal, dass man wie bei jedem beim Instrumentenlernen es ein bisschen tolerant ist sich selbst gegenüber. Also dass man sich nicht gleich kasteit, wenn mal was nicht gelingt, und einfach seine eigene Handschrift mal akzeptiert. Wir können heute nicht mehr sagen, was der richtige Stil ist. Da sind so viele Möglichkeiten nebeneinander. Also es gibt viele wunderbare Beispiele in der Kunstgeschichte, bei denen rohes Dilettieren zu einer hohen Ausdrucksfähigkeit führen kann. Oder das finden Sie bei Picasso auch. Der sagt, er wollte zeitlebens zeichnen wie ein Kind beispielsweise. Also bei uns ist es gerade umgekehrt, dass wir uns an Kindern auch orientieren können. Es kommt also auf den eigenen Ausdruck, und dass der echt ist, dass das stimmt und dass der sich weiterentwickelt an. Nicht jetzt in dem Sinne gut zeichnen können. Natürlich ist es immer beeindruckend, wenn jemand einfach was, eine menschliche Darstellung toll wiedergeben kann. Aber daneben gibt es eben auch noch viele andere Möglichkeiten, die vergleichbar sind mit der persönlichen Handschrift. Insofern hat das Schreiben und Zeichnen sehr viel miteinander zu tun. Es kommt darauf an, mit welcher Feinmotorik Sie an die Linien gehen. Und ich denke, das hat auch was mit Augenlust zu tun. Ich gehe mal davon aus, dass es sinnliche Dominanzen bei den Menschen gibt. Sie mit Ihren Kopfhörern zähle ich mal zu den Hörmenschen. Da sind Sie eben beim Radio gelandet. Wer weiß. Dann gibt es bestimmt Geschmacksmenschen, die landen vielleicht in der Gastronomie im besten Fall, aber die haben dann irgendwie einen sinnlichen Bezug und ein Händchen. Das, was es ja eigentlich sozusagen das Salz in der Suppe ausmacht. Und so ist es dann beim bildnerischen Gestalten auch. Als Augenmensch landen sie dann hoffentlich in der Fotografie oder in der Kunst oder irgendwie, weil man die Zeit dabei vergisst, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist doch eigentlich das Schönste, dass man was tun kann, was arbeiten kann, das dann einen erfüllt. Also das würde ich als Berufsberater sozusagen jedem sagen, guck, was dich interessiert. Versuch möglichst bald ein Interesse aus dieser sinnlichen Erfahrung, sinnlichen Dominanz heraus. Und finde ich eigentlich fast das Wichtigste, dass man in seinem Job, dass man den gern macht.
Sie sind jetzt ausgebildeter Kunsterzieher und machen Ihren Job gern. Wenn dann jetzt wieder Porträtzeichnen ansteht, wie bauen Sie denn dann so einen Kurs auf?
Zuerst einmal experimentell, indem ich Ihnen einen Bleistift in die Hand drücke und mich Ihnen gegenüber setze und ich den Bleistift mit ihrer Hand führe, sodass sie praktisch eine Art Selbstporträt haben hinterher. Da kriegen sie mit, wie klein die Bewegungen sind, wie schwungvoll, und ich muss mit ihrem Widerstand leben. Das heißt, wir schaffen schon möglichst früh eine kommunikative Situation, die natürlich Riesenspaß macht, oder wir zeichnen blind, versuchen alle mögliche. Also das geht so, dass man die Augen schließt und mit der nicht zeichnenden Hand abtastet und es dann übersetzt in Linien. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, oder man zeichnet in einem schwarzen verdeckten Kasten und sieht seine eigenen Hände gar nicht, und da kommen ganz verblüffende, manchmal fast Psychogramme raus dabei. Weil man dann natürlich dann versuchen muss, das Wesentliche zu erfassen. Also wir machen nicht einfach jetzt nur Wiedergabe, sondern versuchen auch die Eigenschaft der bildnerischen Mittel in den Vordergrund zu stellen. Also was man damit alles machen kann. Was kann man mit einer Linie machen? Die kann hauchzart, dünn wie ein Haar sein. Die kann brachial sein. Das kann Staccato sein. Das kann an Wassersäuseln wiedergeben. Also diese Ausdrucksmöglichkeiten, die allein schon in der Linie liegen, und es gibt ja noch viel mehr, sind nahezu unendlich.
Allein vom Bleistift dann.
Allein vom Bleistift, ja. Und da haben wir ja was mit den Höhlenmenschen gemein. Und immerhin gibt es in Tübingen die ersten Kunstwerke der Menschheit. Oben schön ausgestellt, 35.000 bis 42.000 Jahre alt, wunderschön, filigran graviert, also mit einem Formempfinden, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die Urahnen das nicht mit einer Riesenfreude gemacht haben, bestimmt in einem kultischen Zusammenhang, aber um den Bogen zu spannen, unsere Kellerkinder hatten dasselbe Vergnügen in der alten Physik, wenn die ihre Figuren formen. Und das sollte man ihnen lassen. Also man kann nicht auf der einen Seite, finde ich, das sozusagen musealisieren und auf der anderen Seite einschränken.
Und das ist ein Widerspruch. Sie sind aktuell noch in den Verhandlungen drin. Haben Sie jetzt schon irgendwelche Angebote?
Kompromisse haben wir. Ah ja, klar. Weil ich bin daran interessiert, dass es weitergeht. Und ich bejammere die Situation, aber es muss ja was passieren. Wir haben jetzt, erst heute habe ich es erfahren, noch ein Labor ausfindig gemacht für die analoge Fotografie. Also wer fotografiert, weiß einfach, wie wichtig das ist, dass man auch mal analog, also mit Film noch arbeitet, vor allem in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Und um Licht und Schatten und alles klar kennenzulernen. Da tut sich etwas auf. Gar nicht schlecht in der Nähe, dass wir da noch ein Labor finden. Dann zwei, ein Keramikos und ein skulpturelles, keramisches Gestalten, den werden wir in der Volkshochschule unterbringen. Die Räume sind aber alles andere als ideal und ist natürlich relativ peripher. Wir werden sehen, ob die angenommen werden. Ich knüpfe an die Idee von Walter Jens, der bei meiner Anstellung 1995 noch davon gesprochen hat, dass es doch möglich sein müsste, an einer Universität in der Größe ein Collegium Artium zu erstellen, vielleicht sogar ein Gebäude, in dem all diese musischen Tätigkeiten zueinander finden, dass man auch zusammenarbeiten kann. Und was wäre das für ein tolles Schaufenster für eine Universität, wenn sie ihre Künste präsentieren könnten. Dazu gehört natürlich auch ein Ausstellungsraum.
Aber die Realität sieht anders aus.
Die Realität sieht anders
aus. Dass allein das Zeicheninstitut jetzt total zersplittet.
Nicht total. Also zwei Drittel unserer Kurse, da muss man schon fair sein. Zwei Drittel unserer Kurse sind ja da und die werden ja auch finanziert. Also es gibt ja was. Aber man muss ja auch sehen, auch wir wollen über die Jahrhunderte hinweg expandieren. Ich kann ja nicht nur 200 Jahre immer zurückschauen, ich muss ja auch 200 Jahre vorausschauen. Und ich gehe mal davon aus, dass, wenn es soweit kommt, was ich erwarte und erhoffe, dass irgendwann Arbeit sinnvoller verteilt wird, also mehr Leute in Arbeit und Brot kommen, dass es damit auch mehr Freizeit geben wird. Das heißt, diese Freizeit wird man füllen wollen mit Sinn. Und da wird die Kunst auch eine größere Rolle spielen, weil die eben, wie voraus schon geschickt, einfach lebenserfüllend wird. Das ist eine ganz andere Form des Lebens, eben nicht nur konsumtiv, sondern produktiv. Und ich denke, dass das in ein paar Jahrzehnten sich noch einmal viel günstiger für die Kunst entwickeln würde. Und das, umso bedauerlicher finde ich es jetzt, dass es gerade meine Zeit erwischt mit dieser Einschränkung. Aber vielleicht gibt es auch mal wieder andere Zeiten, wo das stärker gefördert wird. Und was ich hoffe, aber ich will mich auch dafür einsetzen, ist klar, und auch verdeutlichen und zeigen, dass wir nicht nur basteln, knipsen, töpfern, sondern dass wir uns da wirklich auf einem guten künstlerischen Niveau auseinandersetzen. Also man sollte das nicht in die Hobbykiste sozusagen stecken. Das ist zu wenig.
Kriegen Sie noch irgendwoher anders Unterstützung? Haben Sie jetzt auch solidarische Reaktionen hervorgerufen?
Ja, doch, ja. Also es sind ein paar Lesebriefe gekommen, die wir nicht jetzt bestellt haben oder so. Das finde ich auch ganz schön. Und viele Studierende sind ja gar nicht da mehr am Wochenende oder weg. Also ich glaube, wir haben schon einen gewissen Rückhalt bei den Leuten, die bei uns waren sowieso. Und es gibt immer Leute, die einem dann ja, mit Freundlichkeit sagen, dass sie es schade finden.
Gibt es eigentlich auch oder in welcher Art findet ein Austausch statt, sowohl innerhalb der Uni unter den künstlerischen Angeboten, Fächern, aber auch über die Uni hinaus?
Also ich habe gerade gestern mit Frau Leupold vom Studio für Literatur und Theater eine Verabredung getroffen, dass wir im Sommersemester was zusammen machen. Zwischen Text und Bild ist ja sowas da. Das gab es auch schon mal in früheren Jahren. na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit dem Universitätsmusikdirektor. Das hat er jetzt gewechselt, das hat er jetzt Herr Amelung, der erst angefangen, aber auch da ist eine Verbindung natürlich da. Also wir suchen schon auch Synästhesien in dem Sinn. Überuniversitär, überregional, na gut, wenn Sie, das ist eigentlich nicht überregional. Also wir machen ja auch Ausstellungen. In Reutlingen beispielsweise waren wir im Rathaus. In Tübingen bestücken wir öfters das Clubhaus. Tübingen ist eine schwierige Situation mit Ausstellen für alle Künstler hier.
Gibt es zu wenig, oder?
Ja, Tübingen ist natürlich traditionsgemäß eine Stadt des Wortes, ganz klar. Und ich würde jetzt nicht gerade sagen, aber die Quelle des Pietismus, aber es ist natürlich, sagen wir mal, keine rheinische Mentalität, wo man mit einer gewissen Großzügigkeit barock die Wände schmückt, sondern viele Wände hier sind mit Bücherregalen versehen. Das muss man einfach sehen.
Hat man mit Aktbildern keine Chance.
Das muss ja nicht Akt sein.
Was wir unbedingt noch erwähnen müssen, jetzt wo die Zeit davon rinnt, aktuell haben Sie eine Ausstellung und zwar im Stadtmuseum, also gar so eigentlich sehr präsent.
Ja, ja.
Was ist da zu sehen?
Da sind 11 Universitätszeichenlehrer und eine Universitätszeichenlehrerin chronologisch aufgereiht.
Über die Jahrhunderte?
Über die Jahrhunderte, ja. Und das ist natürlich eine kleine Kunstgeschichte Tübingens. Und wir haben auch einen Teil unseres Interieurs, unserer Modelle zur Verfügung gestellt, einfach, dass mal die Bevölkerung einen sinnlichen Eindruck gewinnt, was bei uns so passiert. Und das, finde ich, ist ganz spannend geworden.
Ganz kurz, wenn man so beschreiben würde, wie hat sich das verändert?
Sehr. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Niveaus, muss man auch sagen. Natürlich, klar, das gelingt ja nicht immer, dass man das gut besetzt, auch klar. Aber von Veduten, also von Stadtansichten, Patschefeld, der erste, über eine ganz zeichnerische, gekonnte Sprache, Säuferheld über Biese, Martin Schmid. Dann eben bis zur Abstraktion. Also insofern kann man ein bisschen sehen, wie sich das so entwickelt. Ich würde sagen, so von Biedermeier über Expressionismus, Symbolismus bis dann in die Abstrakte oder auch dann ganz konkrete Positionen.
Auch von Ihnen was dabei?
Von mir ist auch was dabei, ja.
Also aktuell hier Aufforderung nochmal im Stadtmuseum, das Zeicheninstitut präsentiert.
Und wenn Sie sich auf die vorhin genannte Art und Weise zeichnen lassen möchten, dann ist es am 15. September zwischen 11 und 14 Uhr möglich. Da führe ich dann gern mal Ihre Hand für Ihr Selbstporträt.
Den Bleistift zusammen mit Frido Hoberger führen am 15. September im Stadtmuseum. Ja, danke, dass Sie da waren. Toi, toi, toi bei der Suche nach neuen Räumen. Hoffentlich klappt es.
Gut.
Und das war's Lokalmagazin live am Freitagvormittag mit Frido Hoberger vom Zeicheninstitut der Uni Tübingen.